und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Girls, One Book mit der fantastischen Fabienne.
Und die arbeitswütige Anne.
Na, da hast du leider recht.
Ja, I know.
Wir haben eben noch vor der Folge ein bisschen geschnackert und gequatscht und haben mal geguckt, so wie denn das Jahr jetzt lief und hatten einfach nur mal geschaut, so okay, streamingtechnisch. Ich gucke so, okay, dieses Jahr 1499 Stunden gestreamt bisher. Wir haben heute den 26.12. einmal runtergerechnet. Ja, guter, fast Vollzeitjob, aber ich habe mache noch mehr als das.
Ja. Das auf jeden Fall, war es auf jeden Fall fleißig, ja.
Ja, und Urlaub ist ja auch mit drin schon eingerechnet. Das macht es ja nicht besser. Eigentlich müssen ja noch irgendwie so 25 bis 30 Tage weg.
25? Achso, dein Urlaub ist nicht mit deinem, ja.
Ja, ja, deswegen so. Arbeitsmäßig passt.
So ist das halt. Ich will ja jetzt nicht, ne? Aber so ist das halt, wenn man selbstständig ist.
Das ist bei dir genauso. Wenn die Fabienne Urlaub hat, dann ist sie auch mit am Stream. Außer sie ist gerade irgendwo unterwegs, aber sonst.
Das stimmt.
Ja, ich glaube, so geht's vielen, die entweder nebenbei was machen, so sei es von Small Business bis Selbstständigkeit mit irgendwas anderem drumherum oder halt komplette Selbstständigkeit, so dass das einfach verschwimmt, weil es halt auch das ist, was wir lieben.
Ja, also ja, natürlich. So, ne? Man sucht sich ja... ich glaube, man geht ja nicht selbstständig mit etwas, wo man eigentlich gar keinen Bock drauf hat, sondern weil man eine Passion hat meist, die dahinter steckt, ne? Ob nun, weil es ein Hobby ist oder weil es einem einfach, ne, super doll liegt oder weil man einfach sein Hobby mit anderen Menschen teilen möchte. Und meistens rutscht man da ja auch mehr rein, als dass man sagt, so, und jetzt möchte ich damit gerne selbstständig sein. Mhm. Ja, ich denke mal so, dann macht man das auch mal ein bisschen öfter und dann ist man halt um 23 Uhr noch irgendwie da und tut Dinge und Sachen und Zeugs, um was vorzubereiten und naja, so ist das halt.
So ist es, das stimmt. Aber ich mache es meistens so, ich streame ja abends ab 17 Uhr bis so, ja, 20 bis 23 Uhr und danach ist für mich Feierabend. Also... Nach Stream ist dann auch wirklich Feierabend. Dann mache ich Haushalt, Exen, andere Sachen, die halt anstehen, so dieses normale Leben.
Ja. Ja, das ist was ich mir noch in Anführungsstrichen wünsche. Also ich mache auch, wenn ich Stream aus ist, dann Stream aus, aber so dieses, wie soll ich sagen, dieses wirklich dann auch abschalten können, runterfahren können, weil manchmal sitze ich ja halt noch an meinem Rechner und das ist ja der Rechner, an dem ich auch zocke, wenn ich denn mal Zeit zum Zocken habe. Aber dann ist es ja trotzdem irgendwie, man sitzt ja trotzdem wie bei der Arbeit. Ja. Also es ist so, ich weiß auch noch nicht, da habe ich noch keine gute, so eine Work-Life-Balance so gefunden, glaube ich, um zu sagen, hey, und jetzt ist Feierabend und da mache ich jetzt den Cut und diesen Tag nehme ich mir mal nur für mich und nur frei und so. Sowas mache ich, glaube ich, noch nicht. Das ist noch, also ich glaube, mein Verhalten der Arbeit gegenüber und auch dem Hobby gegenüber sind jetzt nicht so vorzeigeträchtig.
Ich habe am 13.01. frei. Dann machen wir selber Ramen, komplett auf, von der Brühe hin. Bis zum Schluss, Freunde kommen noch, der 13.01. ist komplett frei. Da streame ich vorher nicht, dann mache ich einfach frei.
Frei.
So richtig frei. Das wird aber geil.
Wo wir jetzt schon im kommenden Jahr sind mit dem Thema. Mhm. Ich habe mir letztens im Stream tatsächlich darüber Gedanken gemacht. Mal gucken, was du darüber denkst und was du, ob du das machst oder eher nicht machst. Oder ich frage dich einfach gerade raus, so rum, bevor ich jetzt hier lang um den Brei rumrede. Machst du dir eine Leseliste fürs kommende Jahr? Das sehe ich jetzt halt super häufig, dass sich Leute fürs Jahr 2024 meist 24 Bücher dann vornehmen. Aber es müssen ja keine 24 sein. Aber gibt es so Bücher, wo du sagst, hey, die würde ich gerne im kommenden Jahr eigentlich mal lesen? So, die habe ich also auf meiner Leseliste.
Also ich habe ja einen Plan, halt alleine durch deine Vorstellung. Wir haben jetzt so die Folge übrigens so Happy New Year. Wir sind ja am 5.1. Yay, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich hatte natürlich ein paar auf dem Plan, halt alleine durch dich. Und Auch da zu der Sache, ich musste übrigens sehr lachen, als am 24. im Adventskalender für den Wolf drin war.
Ich habe das gesehen. Hast du aber den Kommentar auf, ich weiß gar nicht, ob der auf TikTok auch war, aber auf jeden Fall auf Instagram gesehen, dass einige oder mit als ich darauf hingewiesen wurde, auch ich irritiert waren, weil der Name von der Schriftstellerin, da fehlt ein H. Eigentlich wird die W-H-I-T-T-E-N geschrieben. Das ist total interessant, weil ich nun dachte, ist das jetzt eine andere? Aber das ist doch für den Wolf. Das ist doch eigentlich das, was ich Anne auch vorgestellt habe. Aber irgendwie, der Name ist exakt der gleiche, nur das H fehlt. Ich habe keine Ahnung. So
ein, also einfach ein Upsi.
Ja.
Guck mal, was drinne steht. Drinne steht's richtig.
Interessant. Ja, dann haben die da echt. Upsi. Ja.
Ja, aber auch da sehe ich halt so, es sind halt Menschen, die daran arbeiten.
Nee, darum geht's gar nicht. Aber so, ich habe halt überlegt, ist es jetzt nochmal eine andere Schriftstellerin? Ist das noch ein anderes Buch und so? Aber ja, dann ist das gleiche Buch.
Das ist, nee, also, aber Thema Leselisten, nein. Weil ich weiß nicht, worauf ich gerade Bock habe. Und ich möchte mich nicht direkt am Anfang des Jahres so irgendwie so komplett einsperren in, ich darf jetzt nur das und das. Was ist denn, wenn jetzt im schlimmsten Fall, so, psychisch geht's mit mir wieder komplett bergab. Dann kann ich keinen Horror lesen, dann kann ich keinen Thriller lesen, dann brauche ich irgendeine Liebesschnulze, dann brauche ich Ravenhall Academy Teil 2. Aber das steht nicht auf meiner Liste.
Achso, es geht ja gar nicht darum, dass du nur diese Bücher im kommenden Jahr liest, sondern dass du auf jeden Fall diese Bücher liest, was
ja,
du noch drumherum alles liest.
Ich nehme mir ja nur 12 vor.
Ja, aber es kann ja sein, dass es 12 Feste sind und du nebenbei halt aber noch 5 andere liest.
Oh nee, das setzt mich zu sehr unter Druck. Weil dann hast du halt das Problem wirklich, wenn es halt gerade nicht reinpasst, weil du es nicht fühlst, dann musst du es machen. Und ich bin so jemand, wenn ich sage, ich mache es, dann mache ich das auch. Dann bin ich aber dazu gezwungen und nehme mir die Leichtigkeit raus.
Interessant, weil das letzte Mal hast du gesagt, hast du mich komisch angeguckt, als ich gesagt habe, ich bin ein Moodreader.
Ja, na, im Endeffekt stehe ich ja auch mal zwischen zwei Büchern da und überlege. Weißt du, das ist ja wie zum Beispiel, welches Buch ich jetzt lese. Ich hatte ja ganz klar gesagt, so, es wird das Reich der Sieben Höfe. Jetzt gerade lese ich Reality Show.
Das ist fast das Reich der Sieben Höfe, weiß ich. Ich habe keine Ahnung, aber.
Es ist ein Thriller.
Also, es ist, ja, doch, fast.
Fast.
Aber Reality Show, warte, das sagt mir irgendwas. Haben wir das auch schon mal im Stream gehabt, kurz?
Ja, ich hatte das mal vorgestellt und fand das auch sehr interessant. Das ist ein, glaube ein deutsches Buch. Da geht es darum, dass auf einmal ganz viele Leute, die werden halt eingesammelt, die sind eine Reality Show und du kannst entscheiden, wer überlebt.
Mhm.
So, in etwa. Ich bin jetzt relativ am Anfang, ich bin auf Seite 50, 60 oder so, roundabout. Es werden gerade noch alle Charaktere vorgestellt. Es sind sehr viele. Das sind, glaube ich, 10.
Das glaube ich. Ich hab jetzt auch, wir kommen ja auch gleich dann wahrscheinlich zum Thema unserer Folge, unserer Episode und an alle zuhörenden Personen. Natürlich geht es um den ersten Teil von Iron Flame. Aber der ist halt, ne, ich glaube, ich erzähle niemandem was Neues, wenn wir sagen, das ist wirklich ein Backstein. Wenn ich vorher sagte zu Fourth Wing, das ist ein Backstein, dann ist Iron Flame aber, so, weiß ich auch nicht, 2 Backsteine übereinander gestapelt. Ja. Und aufgrund dessen, weil das so dick ist und ich so wenig Progress in diesem Buch gemacht habe, habe ich mir halt ein dünnes Buch nebenbei gesucht, damit ich irgendwie so ein bisschen Erfolgserlebnis hatte, wenn ich mal bei Rido so meine Seitenanzahl angegeben habe. Und ich lese jetzt tatsächlich ein Buch, das heißt Mord im Christmas Express.
Mord im Orient Express, Weihnachtsedition?
Ja, so ungefähr. Also die Ansage ist so in Anführungsstrichen, wenn Agatha Christie quasi jetzt noch leben würde und ein weihnachtliches Buch schreiben würde, dann würde das so sein, in Anführungsstrichen. Ne, so. Bin da aber auch noch nicht so weit. Aber ja. Ist interessant. Ist interessant.
Aber das ist auch cool. So. Ich überlege, ich hatte heute im Stream, haben wir ein bisschen so geschnackt und Olli hatte mitgekocht und der hat erzählt, so Shogun wird verfilmt und das ist sein und von seinem Vater das Lieblingsbuch, ich kenn's nicht.
Ich auch.
Und es kommt im Februar raus. Er so, es wäre ja voll was für einen Podcast. Ich so, glaub, wir sind schon durchgeplant.
Ich glaube, wir haben schon alles durchgeplant, ja.
Ja.
Wir haben uns ja vor der letzten Aufnahme so ein paar Gedanken gemacht, wie wir so die kommenden Wochenplan und was wir vielleicht auch mal neu mit reinnehmen und wie wir uns vielleicht auch noch mal ein bisschen umgestalten. Also ich bin gespannt, was auch die Leute da draußen dann dazu sagen, wenn wir auch mal die ein oder andere Episode mal ein bisschen anders gestalten als wie dieses Jahr.
Ja, wir probieren ein bisschen was aus.
Ja.
Und ihr seid unsere Testobjekte.
Wer auch sonst?
Ihr müsst leiden. Ich hab mal noch mal eine Frage an dich. Thriller. Hm. Magst du das oder bist du eher da so ein bisschen, kommt drauf an?
Es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie gruselig sie geschrieben sind und wie explizit sie manchmal geschrieben sind.
Okay, weil ich habe gestern angefangen, einen Film zu sehen, den ich vorher noch nicht gesehen hatte. Ich wusste natürlich, worum es geht. Und zwar kommt da der Satz drunter in Form so, es reibe es mit der Lotion ein. Weißt du, was ich meine? Das Schweigen der Lämmer.
Achso,
nee, habe ich nicht. Das Schweigen der Lämmer basiert wohl auf einem Buch.
Ja.
Was hältst du davon, wenn wir mal so einen Klassiker lesen? Oder ist das, ich habe gesagt, du bist da wahrscheinlich raus. Ich glaube, das ist zu arg. Aber ich wollte wenigstens mal fragen.
Oh, nee! Oh, eine so, oh ja, was hältst du davon? Lass uns doch mal American Psycho lesen, Fabi. Was hältst du davon? Warte mal.
Ich wollte fragen. Ich habe schon gesagt, ist wahrscheinlich nichts für dich, aber ich wollte fragen.
Ich glaube nicht. Also ich habe den Film auch noch nie gesehen. Ich weiß, dass, also was ich von Das Schweigen der Lämmer weiß, ist, dass jemand, also so ein Serienmörder, irgendwas,
ja, Hannibal,
eingesperrt ist und hinter der Glaswand so festgefesselt ist und dann kommt irgendwie, also irgendwas ist, weswegen eine Ermittlerin immer zu ihm kommt und ihm Fragen stellt. Wahrscheinlich, weil es aktuelle Fälle gibt, die... Und er vielleicht besser Bescheid weiß als andere. Ich habe keine Ahnung. Das ist das, was ich von der Schweigen der Lämmer weiß.
Ja, und dass er ein Kannibale ist. Es gibt auch eine Serie davon. Und auch ein richtiges Kochbuch, was du nachkochen kannst. Aber dann
was?
So gefühlt so einfach ein Drei-Sterne-Koch, der halt Kannibale ist. Also, wie gesagt, ich habe den Film jetzt auch noch nicht ganz durch. Ich bin gestern halt dabei eingeschlafen, habe vorhin jetzt nochmal 15 Minuten weitergeguckt, habe ich noch nicht geschafft. Aber ich muss sagen, so für sein Alter, ich glaube, der ist so alt wie ich oder sogar noch einen Ticken älter, ist der echt wirklich gut gemacht. Also großartige
Schauspieler. Ach, der Film. Ich dachte ja gerade so, welcher Schauspieler davon ist
denn? Anthony Hopkins spielt es und der hat so einen glasklaren Blick. Holy shit. Wenn ich mir denke, so wird er wie er die Ermittlerin dort angeschaut, wenn der so mit dir flirtet, bin ich dabei. Kann er.
Okay. Er
hat einen richtig guten Blick drauf. Also jedenfalls mich hat er damit.
Okay.
War schon krass. Aber deswegen, ich habe halt Zeit noch nicht weitergeguckt, weil ich mir dachte so, okay, warte mal, ich frage jetzt erstmal, vielleicht wäre das ja was für dich. Aber ich habe mir schon gedacht, das eher wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie explizit das Buch noch wird, im Sinne von,
ich auch nicht,
was dann noch so alles passiert. Weißt du, er wird ja... Also ich weiß es nicht, aber er wird ja nicht die ganze, also es wird ja noch einen Twist dann geben. Er wird ja nicht die ganze Zeit nur lieb und nett Fragen beantworten, oder?
Ja, also er hat wohl, als er mal kurz, also ich kann jetzt halt nur so den Teil, den ich jetzt gesehen habe, er hat wohl einmal, als er halt eine Krankenschwester sozusagen ausgetrickst hat, da hat er ihr halb das Gesicht abgeknabbert. Und so, wenn das natürlich beschrieben werden sollte, wenn es weht. Und sie ist halt auch dort einmal den Flur zurückgelaufen, an den anderen Zähnen vorbei und einer hatte sie mit fröhlichen Exkrementen aus seinem Körper beschmissen und so.
Mhm.
Ich habe gerade überlegt, wie ich das nett umschreibe. Deswegen, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber kann ich ja einfach mal an euch auslagern. Für diejenigen, die es vielleicht gelesen haben, ob ihr uns das sagen könnt. Weil es würde mich interessieren, weil ich hätte schon Bock auf sowas. Ich glaube, das kann was richtig, richtig Großartiges sein.
Mag sein, ja.
Also, wenn es halt so explizit ist, ich kann es auch verstehen, dass man dann sagt, so, das ist mir zu viel.
Also ich fand, um mal so vielleicht da draußen einen Vergleich zu bieten, wir haben ja jetzt den Insassen gelesen. Also das mit dem Kondom und Co., das fand ich schon sehr unangenehm. Und das ist ja noch bei weitem nicht wirklich krass explizit. Kannst du dich erinnern?
Das wird schwierig, ja.
Ja.
Dann wird es, glaube ich, schwierig. Oh mein Gott, du dürftest niemals Feuchtgebiete lesen.
Nee, ich finde das
nicht. Das musste selbst ich, also nicht abbrechen, aber unterbrechen, weil ich mir dachte so, ah.
Also, ich finde, ne, also ich, es ist, ich würde es wahrscheinlich lesen und mir denken so, bah, so, weiß ich nicht.
Das muss ja nicht sein.
Aber es ist halt, ja, eben, so, es ist, dann halt so, will ich das dann? Muss ich das? Wenn ich jetzt schon, also bei Feuchtgebiete jetzt schon weiß, dass mich das einfach nur anekeln wird, ja. Muss ich es dann lesen?
Ja, bei Feuchtgebiete wusste ich nicht, was passiert und dachte mir so, oh mein Gott,
oh mein
Anus
Gott.
Hat mir noch nie so wehgetan durch Phantomschmerz.
Okay, wie machst du jetzt eine schöne Überleitung? Ich bin gespannt.
Wenn ihr Probleme habt und länger auf Klo sitzt, dann kann ich euch Iron Flame ans Herz legen, denn dieses Buch hat 960 Seiten und wird euch dabei sehr lange begleiten.
Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, Anne. Das ist nicht deine Überleitung. Okay, ich lasse das jetzt einfach so stehen.
Hättest du eine bessere gehabt?
Nein. Doch, eigentlich so ein bisschen.
Dann hau mal raus.
Also meine Überleitung oder der Versuch einer Überleitung wäre gewesen, hey, also, ihr kennt ja die arme, gute, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, ich und Namen wieder. Ja. Die Protagonistin von Iron Flame.
Wie? Violet.
Violet. Und wenn die lange auf ihrem Drachen Tern reiten muss, dann hat die ja auch Schmerzen in den Beinchen und am Po.
Darf ich da nur dran erinnern? Ich gehe mal ganz kurz in das Buch rein. Also wohlgemerkt, wir reden über den zweiten Teil, es wird Spoiler werden.
Ja.
So, dass sie an irgendeiner Stelle, als sie auf ihren Taren war, gesagt hat danach, sie war angenehm wund.
Da, das ist aber ist ein anderer Kontext.
Ja, aber trotzdem. Entschuldigung. Nun, okay. Wir reden über Iron Flame und zwar Iron Flame Teil 1. Das Buch ist in zwei Teile unterteilt. Wir haben Teil 1 gelesen, das heißt bis Seite 500 schießt mich tot, ungefähr von 960.
Mhm.
Und das Ganze knüpft direkt an Band 2 an, denn es beginnt so, wir versuchen das mal nochmal ganz kurz zusammenzufassen, dass Violet ja zu ihrem Bruder gekommen ist, zu Brennan, der hinter der Grenze sozusagen dort sich so einen kleinen Widerstand, Rebellen, wie kann man die am besten nennen?
Ich würde sagen, es ist so ein Rebellenlager, halbe Stadt eigentlich schon fast, ne? Also das ist ja jetzt gar nicht mehr so klein, ne? Also Der Cliffhanger war ja, dass sie ihn jetzt sieht und zack, da ist er wieder, obwohl er ja tot geglaubt war, ne? Und ich würde jetzt auch sagen, so ein Lager, eine Stadt, so irgendwie eine Gemeinschaft, so,
ja,
so von den gezeichneten.
Lagerchen. Ne? Und er lebt dort. Er lebt da schon ziemlich lange.
Mhm.
Er ist dort auch jetzt kein kleines Tier, sondern eher schon so ein recht hohes Tier. Und ist dort bei der Revolution. Und die arbeiten halt dort, weil nämlich die Venini, das sind diese Zauberer, sie existieren wirklich. Und sie greifen halt alles außerhalb des Schutzzaubers an. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis die am Schutzzauber dran sind, an den Grenzen dran sind. Und auch dort alles überrennen. So gefühlt, wie es früher bei Game of Thrones hieß, der Winter kommt. Die Venini kommen.
Ja, die Venini kommen, ne? Und jetzt versuchen sie natürlich ganz verzweifelt, das irgendwie, also nicht nur das Lager zu schützen, sondern auch die Menschen drumherum zu schützen, weil die Venini greifen ja wirklich alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist, so nach dem Motto. Und versuchen jetzt, oder die Quest ist, einen Schutzzauber selber irgendwie aufzubauen, zu erschaffen?
Ja.
Ja.
Zu erschaffen.
Sich genau. Selber irgendwie so schützen zu können und nicht auf den Schutz dieses eigentlichen Großen abhängig dann zu sein und noch mehr Leute aufnehmen zu können.
Und halt auch zusätzlich halt eine Waffe zu finden, weil vor 600 Jahren hatte auch schon mal etwas die Venini getötet. Und die Frage ist, was hat die Venini damals getötet? Man weiß es halt nicht. Das heißt, sie sind eigentlich noch in dieser Abschlussprüfung drinne, sind aber außerhalb bei den Rebellenlager, werden da gerade mit den Infos zugeschüttet, nachdem Liam gerade erst gestorben ist.
Und sie ja und auch das, halb am Abnippeln war und ohnmächtig, glaube ich sogar, ne? Also sie war ja eine ganze Weile ohnmächtig. Dann das mit ihrem Bruder, dann die ganzen Infos und alles. Und ja, jetzt mach doch mal. Und am besten müssen sie ja eigentlich gestern schon wieder zurück gewesen sein, weil sonst so langsam könnte es auffällig werden.
Genau.
Dass sie irgendwie schon länger fehlen, so.
Es ist super wild. Okay, und mit den Infos machen sie sich dann wieder zurück, weil halt, wie gesagt, das würde sonst auffallen. Und sie müssen auch wieder zur Abschlussaufstellung pünktlich da sein, was halt auch ganz wichtig ist. Und nebenbei hat jetzt halt natürlich Violet auch die Sorge, wenn sie jetzt Dane gegenübersteht, der kann ja Gedanken lesen, wenn er sie anfasst. Die darf ihn nie wieder anfassen. Wenn er sie anfasst und nur irgendwas von diesem Rebellenlager rausbekommt, der petzt das doch sofort. Der ist doch so ein Genauer. Und das ist super schwierig.
Wobei, da habe ich mal eine Frage. Ist es, also was ja belegt ist, dass er, wenn er ihr Gesicht anfasst oder das Gesicht einer Person anfasst, dass er dann die Gedanken lesen kann, ne? Gilt das für jede Berührung? Weil das hatte ich A, nicht mehr auf dem Schirm und B, wüsste ich jetzt nicht zu 100%, ob das immer jede Berührung ist oder nur die im Gesicht.
Das weiß ich nicht.
Weiß auch nicht mehr, ne? Also Gesicht ist 100%, dass er da auf jeden Fall, aber bei den anderen Berührungen bin ich mir nicht so sicher, ob das immer funktioniert.
Stell dir mal vor, du hättest so eine Siegelkraft und du würdest bei jeder Berührung die Gedanken deines Gegenübers lesen. Was wäre denn, wenn du mit demjenigen intimer wirst oder mehr Händchen hältst oder sonstiges? Das wäre doch super anstrengend. Du kannst doch gar keine Nähe aufbauen, ohne dass du direkt irgendwie vollgeballert wirst.
Das wäre schon ziemlich fiesig, ja. Also, dann wäre es nur im Gesicht vielleicht doch ganz günstig, weil dann, das kannst du wenigstens noch ein bisschen steuern. Ich meine, wenn du dann in Fahrt bist, vielleicht nicht mehr, aber...
Jetzt musst du ins Gesicht rennen. Ja, nun.
Wieso musste ich gerade an... Oh, ist das irgend so ein... Ich glaube, das ist irgend so ein Teenager-Movie, wo er... Nee, sie sagt ihm... Drück mir ein Kissen auf den Kopf, wenn ich...
Ja, nee, ist noch ein oder was, kein Movie oder irgendwas? Ich weiß es nicht.
Irgend so ein Ding.
Die Weihnachtsfeiertage stecken uns noch in den Knochen.
Ich habe kurz einen Exkurs gemacht. Ja, zurück zum Thema.
Fabi war kurz 12,
ja.
Gut. Wenigstens einer von uns.
Immerhin. Ja, also die für Violet gilt auf jeden Fall, sie muss jetzt ihre Schutzmechanismen stärken, um halt, egal was passiert, dafür gewappnet zu sein, Dane in jeglicher Art und Weise draußen zu halten. Also ihm nicht die Möglichkeit bieten zu können, an ihre Gedanken ranzukommen. Und wer bietet da sich natürlich an, mit ihr das zu üben und sie zu proben und ihr mit ihr das zusammen, naja, wir wissen's.
Ja, großartig. Die beiden. Das ist...
Wobei die beiden haben jetzt eine sehr schwierige Beziehung aufgrund dessen, was gegen Ende des ersten Bandes und auch Anfang des ersten Bandes passiert, weil sie ihm ja vorwirft, dass er sie ja quasi belogen hat oder ihr Dinge verheimlicht hat und sie das natürlich nicht in Ordnung findet.
Ja, das hat mich aber sehr, also ich muss sagen, Violet geht mir ziemlich auf die Nerven.
Danke, mir auch.
Das muss ich sagen, weil du gibst ja nicht jedem Preis, dass du dort mit Rebellen zusammenarbeitest, dass du Greifenreiter mit Waffen belieferst und Co. Das ist so, ich kann doch nicht, nur weil ich mir gerade denke, so, oh mein Gott, den finde ich hübsch, dem sofort alles an den Kopf schmeißen. Da brauchst du doch erstmal eine Beziehung zueinander. Du musst vertrauen können und alles drum und dran.
Na, vor allen Dingen ist es ja auch, also wenn man es mal so ganz wirklich platt sieht, ist es ja auch nicht so ein, oh, die finde ich hübsch, sondern da spielt ja auch mit rein, dass dadurch, dass die, deren Drachen verbandelt sind, die automatisch auch verbandelt sind, ob sie nun wollen oder nicht, ne? Dass sich das jetzt zwischen denen so entwickelt hat, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Aber den einzigen Punkt, von dem ich verstehe, dass sie sauer auf ihn ist, ist das mit ihrem Bruder. Das kann ich nachvollziehen in gewisser Weise. Alles andere finde ich, Ja, die Frage ist aber, er hätte es auch nicht ohne alles andere erzählen können. Er kann ja nicht sagen, übrigens, dein Bruder ist übrigens noch da drüben. Und die fragt, warum? Naja, das kann ich dir jetzt nicht sagen.
Der lebt übrigens
noch. Der lebt übrigens noch, aber also warum, wieso, weshalb, sage ich dir nicht.
Es ist halt wirklich ein bisschen nervig. Also das Vertrauen von den beiden ist halt so ein bisschen gegenseitig einfach erschüttert. Das ist super anstrengend, wie ich finde. Das begleitet uns auch gefühlt durchs Buch mit. Andana übrigens ist gewachsen.
Ja.
Das heißt, dieser kleine goldene Drache oder auch liebevoll kleiner goldener Schnatz, wie ich ihn nenne, ist nicht mehr da, sondern der ist jetzt groß und dunkel.
Und schläft gefühlt andauernd. Also nicht gleich am Anfang, aber relativ zügig, nachdem sie wieder im War College sind, geht sie in diesen, der hat irgendwie einen ganz besonderen Namen, dieser Schlaf, den haben alle Teenager-Drachen. Ich finde die Begründung irgendwie ganz süß, ne, diese Teenager-Drachen sollen schlafen, weil sonst sind sie ganz schön anstrengend. Sollen bitte schlafen gehen und dann sind sie bitte wieder, sind sie dann bitte groß, so nach dem Motto. Ja. Fand ich ganz niedlich, die Begründung. Und es ist auch ganz wichtig, dass sie diesen Schlaf haben. Also der darf auch, wenn möglichst, nie unterbrochen werden. Also sie sollen wirklich durchgehend schlafen, weil dieses Großwerden, dieses Kräfte entwickeln, was ja gerade bei Jungdrachen noch ganz unterschiedlich sein kann. Das ist ja nicht eine Kraft, die haben die von Geburt an, sondern das kann sich ja auch noch ein bisschen verändern, dass das alles so in Ruhe vonstatten geht, ohne Stress und ohne alles so. Weil gerade Andana ja so nach dem Kampf gegen Ende in Fourth Wing doch sehr geschwächt ist, extrem geschwächt ist. Und ja, naja.
Die kleine
Maus, du. Die Mausi.
Das Mausel. Ja, also sie sind halt wieder im War College, haben so ihre Probleme und auch die Wargames sind damit abgeschlossen. Es gibt insgesamt 17 Tote, was halt doch schon eine beachtliche Zahl ist, wie ich finde. Und sie haben damit das erste Jahr überstanden. Herzlichen Glückwunsch. Und
Bravo.
Als sozusagen, dadurch ist ja auch Seiden jetzt nicht mehr am War College, sondern
hat seinen Abschluss.
Hat seinen Abschluss, muss ganz genau arbeiten gehen, muss sein Geld verdienen, so wie das aussieht. Und das darf er auch machen, weit weg von Violet und Taryn, was ihnen halt gar nicht gefällt. Aber sie dürfen sich einmal die Woche sehen. Das heißt, sie wechseln sich ab, dass jeder einmal am Wochenende halt zum anderen fliegt. Das ist so ein Marsch von, also ich glaube so 12-Stunden-Flug oder so, schon ordentlich, der dort ansteht, aber sie können halt die Drachen auch nicht getrennt halten. Von daher dürfen sie halt immer am Wochenende hin und her fliegen.
Das ist tatsächlich auch eine Sonderregelung. Ich glaube, sonst darf das, dürfen die das in dem Jahrgang, in dem Violet ist, nämlich nicht einfach so mal eben so 12 Stunden durch die Gegend düsen, so, weil, keine Ahnung, um jemanden zu besuchen. Dieses Besuchen, also ich fand das ja schon ganz interessant, dass er wirklich so weit weggepackt wird. Ist ja nicht einfach so mal eben so, weil da fehlen gerade Leute und da müsste dann mal jemand hin, sondern es ist schon, man merkt gerade auch gleich am Anfang des Buches und es zieht sich durch zumindest den ganzen ersten Teil, den wir bisher gelesen haben, durch, dass Violet und Xaden und generell die Truppe, die da auch bei diesen Wargames dabei war, doch einen ziemlich heftigen Gegenspieler haben. Und der seine Macht doch extremst ausnutzt. Möglichst immer so, dass es niemand anders mitkriegt. Es kriegen aber im Laufe des Buches auch des Öfteren mal ein paar Leute mit oder wissen auch ganz genau, wie er tickt und gucken dann auch mal genauer hin. Der gute Varish. Ich weiß gar nicht, für was er Dozent ist oder Lehrkraft ist, also was er genau macht, aber der ist auf jeden Fall ein ziemlich fiesobärtiger Kackbarsch.
Der hat mich an Snape erinnert.
Snape?
Ja. So von der Art her. Ja. Immer so ein bisschen den Kieker auf so eine Gruppe gesetzt. Immer da mit rein. Ob er jetzt so eine Wandlung hat wie Snape, weiß ich nicht, aber so vom Feeling her habe ich mich gefühlt wie, als wenn man damals auf Snape getroffen ist.
Ja, ich weiß, was du
immer auf dem Kicker.
Weiß, was du meinst, aber ja. Und der, also der, den hatte ich auch auf dem Kieker irgendwann, aber halt, weil ich nicht leiden kann.
Es hat gut Deutsch ein richtiges Arschloch.
Also wirklich, ja. Das ist schon nicht mehr, also man muss ja nun mal wirklich sagen, an dem War College geht's ja auch nicht einfach mal eben so nett. Und dann sitzen sie da und haben alle Unterricht und dann beantworten sie Fragen und dann ist Pause, dann gehen sie Mittagessen, dann gehen sie wieder in den Unterricht und so. Nee, das geht ja schon echt unangenehm hin und her. So, wenn wir gerade aus Iron Flame wissen, aus Fourth Wing wissen wir, wie die Prüfungen ablaufen, was für Trainingsmethoden die haben. Und die sind auch nicht fein untereinander, so miteinander. Dementsprechend sind die Lehrkräfte auch nicht immer nett und lieb und zuvorkommend. Aber ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, mit auf seinen Mist gewachsen, dass Xaden so weit weg deponiert? Nee. Naja.
Weggebracht.
Arbeiten soll.
Ja.
Ich glaube, da hatte er sehr, sehr, sehr viel Finger im Entscheidungsprozess.
Ja, definitiv.
Was aber wiederum ganz interessant wird, Anne, finde ich ja jetzt, nur so, wir begleiten Violet jetzt ins zweite Jahr, was aber heißt, dass ein neues Jahr ja nachrückt, also das neue erste Jahr rückt ja nach. Das finde ich ganz interessant.
Das fand ich cool. Mhm. Also, weil diese Prüfung auf dem Viadukt muss ja auch wieder stattfinden und sie steht jetzt auf der anderen Seite und wie das beschrieben ist, finde ich halt wirklich, das fand ich super spannend einfach, das zu sehen, weil sie halt auch sagt, sie möchte sich die Leute auch gar nicht angucken, weil es werden Leute sterben. Und sie hat ja recht. Du kannst ja nicht sagen so, oh, den finde ich ja ganz nett und sympathisch, das ist jetzt mein Welpe und zack, 10 Meter weiter ist er runtergefallen. Das ist halt super sad. Der wird von irgendjemand anders getötet oder was auch immer.
Sie ist, glaube ich, ist sie diejenige, die nach dem Namen fragt und den weitergibt? Also sie steht ja quasi auf der anderen Seite des Viadukts und fragt nach den Namen, sodass die eingetragen werden können. Und selbst da sagt sie schon, dass sie natürlich nach den Namen fragt, aber sich die also nicht so gerne in Anführungsstrichen merken möchte, weil sie eben die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch ist, dass die im ersten Jahr doch nicht alle überleben werden. Aber sie trifft auf zwei doch sehr interessante Personen. Und die eine Person ist Sloane. Und Sloane kommt ihr relativ schnell bekannt vor, weil das einfach die Schwester von Liam ist, dem Verstorbenen. Und Sloane reagiert aber nicht lieb und nett auf Violet. Also sie erkennt sie auch. Und sie geht sie doch sehr hart an, weil sie Violet dafür verantwortlich macht, dass Liam gestorben ist. Also sie glaubt, Violet ist schuld, dass Liam tot ist. Dass sie irgendwas damit zu tun hat.
Es ist halt super schwierig, weil sie hat Liam versprochen, so, ich passe auf deine Schwester auf. Und die Schwester sagt, ich möchte ihn am liebsten töten. So, ja. Danke.
Ja, also es wird nicht die nette Mädchenfreundschaft werden, von der wir hoffen, dass es sie wird. Nee.
Lass uns gegenseitig die Haare flechten.
Yay. Nee, das machen sie nicht. Also, zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht passiert das irgendwann mal im dritten, vierten, fünften Mal. Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube schon. Die werden sich zum Schluss irgendwie zusammenrupfen oder so.
Ich glaube auch. Irgendwann muss alles ja aufgelöst werden. Also, und ich glaube, im Zuge dessen, wenn sie da noch leben, das kommt ja auch immer noch dazu, wird das bestimmt irgendwie geklärt werden, das Ganze.
Ist schon krass. Also auf jeden Fall, bei der Prüfung beim Viadukt sterben auch 71 Menschen, was super viel ist, wie ich finde. Absolut surreal. Und sie gehen halt danach ganz normal auch in die Prüfung. Das heißt, diese Einübungstests, so wie stark bist du und Co., wo die immer 2 gegen 2 auf die Matte stecken und sind da am Quatschen mit sozusagen ihren Schwader da ganz gemütlich und witzeln ein bisschen rum.
Ich habe eine Sache noch. Beim Viadukt trifft sie ja noch auf jemanden, der doch ganz eine interessante Persönlichkeit ist. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie er genau ausgesprochen ist. Ich glaube Eric oder so. Also A-E-R-I-C.
Eros.
Eros?
Also ich spreche in Eros.
Heißt er Eros?
Ethos?
Namen und wir alle. Aber
A-E-T-O-S.
Sie guckt ihn an und weiß genau, wer er ist. Er nimmt nämlich einen anderen Namen, glaube ich. Und sie weiß aber exakt, wer das ist. Es ist nämlich einer von königlichem Blut.
Ach, den meinst du?
Ja. Sie weiß genau, wer das ist. Er meldet sich aber unter einem Fake-Namen an. Und der hat später noch eine wichtige Rolle. Also der kommt so unscheinbar um die Ecke, aber der wird noch mal ein bisschen relevanter im Laufe des Buches. Wollte ich nur kurz erwähnt haben.
Ich glaube, da habe ich auch gerade den Namen durcheinander gepackt. Ich und Namen.
Ich bin mir aber auch gerade nicht sicher, wie er heißt. Ich dachte, er heißt Eric, aber ich weiß nicht, ob das sein der Fake-Name ist oder der richtige Name ist.
Ja.
Name und ich hatte sowieso, um kurzer Exkurs, ein bisschen Schwierigkeiten, gerade am Anfang des Buches mit all den Namen. So, ich hatte die nicht alle mehr auf dem Schirm. Hab dann auch immer mal wieder versucht, irgendwie mir zusammenzureimen, wo die alle herkommen. Irgendwann habe ich es aufgegeben.
Da hat mir das ein bisschen gefehlt, wie dieses andere High-Fantasy-Buch.
Der Orden des Geheimbaumes.
Genau, der Orden des Geheimbaumes. So eine Namensliste.
Ja, das wäre
also
schön.
Also mittlerweile sind so viele da drin. Die Karte ist auch wunderschön, aber mehr würde mir wirklich diese Namensliste bringen, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich bin echt blöd mit Namen. Und mittlerweile denke ich mir so, ach, der Name, und überlese diesen Namen und gehe direkt zum Charakter und verknüpfe dann was. Und merke mir gar nicht mehr den Namen, weil es sind so viele. Und die ersten Kapitel haben sich vor allem so aufgeführt wie, ja, wir müssen gerade wieder alles zusammenbringen und wir müssen euch in die Geschichte reinlassen, das ist in Ordnung. Aber wer ist denn jetzt nochmal wer?
Ja, 1000 Namen. Und das hätte ich mir auch so ein bisschen gewünscht, ne, so ein Namensregister. Das gibt's ja in Wicker Creed zum Beispiel auch. Es reicht ja nur den Namen und ganz kurz ist, keine Ahnung, Sohn von oder hat irgendwas Prägnantes, was im ersten Buch passiert ist, weil wir haben, also es ist ja eigentlich nicht so lange her, dass wir das Buch gelesen haben, aber dadurch, dass wir so viel in diesem Jahr gelesen haben, sind Namen für mich irgendwie so Schall und Raus, fusch weg, so. Und natürlich die Hauptcharaktere, die kann ich mir noch merken und die kann ich auch zuordnen, ne? Also die Drachennamen von Violet und Xayden, Violet und Xayden an sich, Brennan konnte ich zuordnen und auch noch Rhiannon, also die beste Freundin, und auch Dane, ne? Das sind alles so Namen, die habe ich noch zuordnen können, aber wer da alles noch bei den Wargames dabei war und überlebt hat, war so ein bisschen schwierig. Ein bisschen
schwierig.
Aber ja.
Geht's eigentlich nur uns so?
Das würde mich auch interessieren. Aber im Buddy Read haben auch einige gesagt, gerade am Anfang hatten sie Schwierigkeiten, wieder so ein bisschen reinzukommen. Also ich glaube, es geht nicht nur uns so.
Ich glaube, falls der dritte Teil rauskommt, müssen wir nochmal vorher Teil 1 und Teil 2 lesen, um dann direkt in den dritten Teil reinzustarten.
Ja, aber nochmal 1000 Seiten.
Ja, das sind dann aber mehr als 1000 Seiten.
Ja,
guck,
toll.
Mal, hast du 1500.
Schön, das ist ja quasi.
Das ist doch toll,
ja,
dass du so viel Lesevergnügen hast. Ist das nicht gut?
Ich glaube, da würde ich aber dann, falls ich das da machen würde, würde ich wahrscheinlich aufs Hörbuch zurückgreifen und dann nebenbei aufräumen, weil dann kennt man die Geschichte schon und frischt sie ja nur noch so ein bisschen auf. Aber ja.
Ja, aber auch dann, das Hörbuch jetzt sind über 20 Stunden. Hm. Es ist halt schon wirklich, also es ist halt eine Riesengeschichte, es ist halt, na klar, es wird eine fünfbändige Reihe werden, da wird richtig viel aufgebaut und Co. Es ist halt schon ordentlich. Okay, aber auf jeden Fall, sie sind halt dort am Kämpfen und sind dort in ihrer Freundesgruppe und scherzen ein bisschen rum. Und dann kommt da so ein Typ an, so, hey, wer denn von euch ist denn wie? Und dann geht ihre Freundin, ich weiß ihren Namen gerade nicht mehr, hin und so sagt so, ha, ich bin Violet. Und der sagt, okay, und tötet sie.
Das war der Moment, wo ich so dachte, was zur Hölle passiert ihr? Ich glaube, das ist in den ersten 10 Kapiteln gewesen. Und mir stand der Mund offen, weil das wirklich so ein, ihr müsst euch vorstellen, es war wirklich so ein, obwohl die jetzt hören, werden es wahrscheinlich gelesen haben, aber so ein Moment, er fragt nur nach dem Namen, geht dann, sie sagt so, haha, ja, ich bin's, so aus Joke. Er geht zu ihr hin, dreht ihr das Genick um, tötet sie und es ist, was? Und man sitzt da als lesende Person und denkt sich, was zur Hölle ist hier gerade passiert? Was? Nun, naja, es kommt dann zu einem erbitterten Kampf. Also Violet gibt da sich auch ein bisschen zu. Also sie sagt dann, nee, hä, ich bin doch Violet. Und dann kämpfen die gegeneinander auch auf Leben und Tod. Also Violet bringt dann diese Person halt um. Und es ist schon eine krasse Szene, muss ich gestehen. Das war so ein bisschen Bauchschmerz, wenn ich mir vorstelle, so mitten im Klassenzimmer, weil die sind ja mitten im Unterricht. Fängt es da so an und ja, Und so richtig helfen tut ihr, glaube ich, keiner, würde ich mal behaupten.
Ich glaube, sie dürfen auch nicht. Das ist ja wieder so ein Ding von Zweikampf, wo du dich nicht einmischen darfst.
Ja.
Die haben ja auch so ein paar Regeln dort. Das ist
Regeln.
Wild.
Regeln. Mhm. Ich habe mir die einzige Regel, die ich mir gemerkt habe, ist, dass sie nicht ihr eigenes Geschwader oder ihre eigene Staffel töten dürfen. Aber ja. Gegenseitig, also nicht untereinander, sondern andere Staffeln dürfen sie. Das ist so Wahnsinn.
Ja, aber du darfst nicht eingreifen. Das war ja auch im Teil 1 so, als Zayden zugesehen hat, wie sie dort gekämpft hatte. Hm. Du darfst nur unter bestimmten Voraussetzungen dann irgendwie. Also super wild. Ja, auf jeden Fall, sie tötet ihn dann, kann halt nicht rausfinden, was da los war. Halt ein bisschen schwierig. Und dann ist es auch soweit, dass Zayden sich halt auf den Weg machen muss, schweren Herzens. Und er sagt ihr dann doch mal was, und das fand ich sehr passend. Er sagt, im ersten Jahr kostet dich das Ganze hier dein Leben. Im zweiten Jahr kostet es dich deine Menschlichkeit.
Hm.
Das fand ich schon krass. Aber es wird wahrscheinlich einfach wirklich so sein. Im ersten Jahr hat sie um ihr Leben gekämpft und im zweiten Jahr wahrscheinlich dann noch um ihre Menschlichkeit.
Stumpft sie eigentlich nur noch ab, ne?
Ja.
Also generell, ne, also Xaden und Violet verbringen ja noch einen Moment so. Er bringt ihr halt das mit dem Abschirmen bei. Er sagt ja auch, es ist manchmal auch einfach wichtig, nur selektiv die Wahrheit auch zu sagen. Also du kannst ja die Wahrheit sagen, aber nur so viel, wie es dir möglich ist, ohne alles andere zu verraten, so. Und halt dann das, was er ihr noch mit auf den Weg gibt, ne? Und was ich halt krass finde, dass ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon kommt, aber es bahnt sich ja so an, ne? Dadurch, dass Violet so viel jetzt weiß, ne, muss sie halt auch sehr viel geheim halten oder möchte halt auch sehr viel geheim halten, weil sie andere Personen nicht in Gefahr bringen möchte, weil sie übt sich ja jetzt gerade selber im Abschirm, sie übt sich selber im selektiven Wahrheitssagen und möchte jetzt nicht noch zum Beispiel ihre beste Freundin Rhiannon oder Rye oder Rhi damit reinziehen. Das heißt, sie zieht sich halt so ein bisschen zurück und verbringt halt mehr Zeit mit, mir fällt ihr Name auch wieder nicht ein, mit der sie anfangs gar nicht so gut konnte, die ja auch bei den Wargames dabei war. Verbringt sie viel Zeit, was Rhiannon halt auch auffällt und fühlt sich dann auch sehr unwohl und fragt auch immer, ob irgendwas los ist, aber
würde mir genauso gehen.
Violet sagt halt nichts. Und auch da bahnt sich was an, zwischenmenschlich, was ich super interessant fand zu lesen. Also das war was ich sehr spannend fand zu lesen, wie das auch diese Freundschaft zwischen den beiden so hart auf die Probe gestellt hat. Also wirklich extremst auf die Probe gestellt hat. So sehr, dass ich dachte, okay, das klappt, das passt nicht mehr. Also das überlebt es nicht. So.
Ich glaube, das hat auch ich glaube, das wird auf jeden Fall einen Schaden hinterlassen, weil wenn ich mir vorstelle, du hast so eine Freundin, wo du wirklich sagst, okay, das ist meine beste Freundin hier und dann...
Mit der habe ich alles geteilt und auf einmal...
Die tauscht dich aus, das tut weh.
Ja, dann ist sie da mit der anderen, sie erzählt dir nichts mehr, sie ist dauernd unterwegs, dann ist sie auch jedes Wochenende, entweder ist sie dort, wo Xaden ist oder Xaden ist bei ihr. Dass es bei denen auch nicht rosig läuft, weiß ja Rhiannon auch nicht. Das ist ja auch nochmal eine andere Sache. Also es ist,
das
ist schon.
Ich finde auch da an der Stelle wie super unsympathisch, weil ja, sie kann ihr das nicht erzählen, aber du kannst trotzdem so ein bisschen was. Also kannst ja trotzdem irgendwie eine Freundschaft, du musst ja nicht direkt zu der nächsten rennen. So gefühlt. Aber ja, das ist... Die Zeit geht so ein bisschen rein. Wir erleben sehr viel Training mit und Co. Sie bekommt währenddessen auch einen Brief von Zayden, der sie so ein bisschen wacker hält. Und sie bekommt auch Briefe von Mira, von ihrer Schwester, wo aber Stellen gesperrt sind. Was hier so ein bisschen so, okay, irgendwie nicht cool, da liest jemand meine Post, so auf die Art und Weise. Und es ging Gerüchte um, dass ein neuer schwarzer Drache gesichtet wurde. Aber keiner weiß, wer dieser ist.
Hehe.
Hehe, ja, wer nur. Und dazu sagt Harry nur, sie ist gut beschützt, Andana schläft und die Ältesten wachen über sie. Und mich würde dieses ganze Ich möchte mehr über diese Drachen erfahren. Sind die dort in der Höhle? Hocken da drei alte, griesgrämige Drachen drumherum und passen drauf auf, dass sie schläft? Decken sie zu? Oder wie ist das dort? Ich will's wissen.
Ja, also das muss ich auch sagen, abseits von Tern und Scale, die man ja immer mal wieder auch mitkriegt, so, ne? Ist sehr, also gerade anfangs so sehr wenig Drachen, so. Das, was ich so an Fourth Wing richtig cool fand, ist so, was Drachen anbelangt, relativ sparsam. Andana ist so kaum anwesend durch diesen Schlaf, ne, was ich ein bisschen schade fand. Also ich kann natürlich, ne, es ist ja begründet, warum das so ist, aber trotzdem fand ich schade. Irgendwie so kaum Andana, zumindest im ersten Teil, so richtig gab, aufgrund dessen, ich weiß nicht, wie es dann im zweiten Teil wird, aber ja, das habe ich so ein bisschen vermisst. Dann ist auch noch dieses, ne, also dieses, alles ist auf Probe gestellt, alles ist so ganz, also so unsicher, ne, man weiß nicht, so, Violet geht um die nächste Ecke, vielleicht wird sie dann umgebracht, das Buch ist zu Ende, nein, aber es ist alles so sehr unsicher.
Ich hätte kein Problem damit, wenn das Buch sagt, so, wir trennen uns von Violet.
Ich glaube, das werden sie aber nicht machen, weil Violet ja diese krasse Siegelkraft hat.
Ja, aber dass immer eine Person rausgestellt werden muss. Weißt du, Rhiannon ist auch cool.
Rhiannon ist super cool. Ja. Dazu kommen wir ja gleich noch. Die ist, also, ich finde die großartig. Die hat, also, um ganz kurz zu sagen, im ersten Band und auch Anfang des zweiten Bandes war ich mir immer unsicher, so dieses, ne, sie vertraut, also Violet vertraut ja gerade Rhiannon, gerade am Anfang so schnell, so hart, dass ich so dachte, so, weiß ich nicht, nachher backsteppt die. Und so, ich finde Rhiannon von Mal zu Mal, wo sie auftaucht, immer cooler und immer sympathischer im Buch.
Ja.
Und das, obwohl ich am Anfang nicht getraut habe. Ich meine, kann alles immer noch passieren, ne? Es ist jetzt nicht so, als wenn sie raus aus dem Backstep-Modus sein könnte. Aber sie, also zumindest macht sie jetzt nicht mehr so den Anschein, dass das passieren könnte. Und ich verstehe so viele Sachen, so viele Reaktionen von Rhiannon, weil sie halt, weil Violet sich so benimmt, wie sie sich benimmt. Hat ja auch irgendwie eine Begründung, aber ist auch irgendwie doof. Auch das zwischen Xayden und Violet ist halt nicht da, weil er will unbedingt hören, dass sie ihn liebt. Er möchte von ihr unbedingt diese drei Worte hören. Vorher macht er gar nichts so nach Motto, was ich auch irgendwie ein bisschen fies finde. Sie kann sich aber auch nicht beherrschen. Immer wenn sie ihn ansieht, denkt sie, reißt sie förmlich gedanklich ihm alle Klamotten vom Leib. Er sagt aber, nee, wenn du nicht sagst, dass du mich liebst, dann will ich nicht mit dir schlafen. Sie denkt sich nur, aber ich brauche das jetzt. Es ist alles ein bisschen anstrengend. Was so Violet und Xayden angeht, ist alles so ein bisschen anstrengend, muss ich gestehen.
Es ist super schlimm. Also wirklich, er möchte mal die drei Worte wirklich haben. Also es ist halt wirklich, sie so, nein. Und im Endeffekt weiß jeder, dass sie ihn liebt.
Ja,
sie denkt das die ganze Zeit, aber sie sagt es nicht. Und ich denke mir so, kann ich gleich 50 Shades of Grey lesen? Mann.
Also ich verstehe auch nicht, warum er es unbedingt hören muss, weil all das, was sie tut und wie sie es tut, zeigt ja doch, ne? Also ich verstehe immer nicht, warum Menschen immer das hören müssen, ne? Es gibt halt einfach Menschen, die es nicht so gerne sagen, weil sie sich irgendwie, nicht weil sie sich unwohl fühlen, aber weil sie es einfach, sie sind einfach nicht der Typ dafür, ne? Es ist so diese Art und Weise, Liebe zu zeigen, ist dafür dann aber viel präsenter bei diesen Menschen, ne? Also so, nicht jeder kann so gut mit Worten und möchte das auch so. Und ich finde es so doof, dass er sie da so unter Druck setzt. So. Weil auch ein Ich brauche dich ist ja ein, ne?
Ich vertraue dir so.
Ja, ich vertraue dir. Naja, gut. Wollen wir uns nicht weiter aufregen? Ich glaube, uns geht beiden so. Alles in allem kriegen wir aber so die ersten, du hast es gerade schon erwähnt, ne? Die ersten Trainingseinheiten. Jetzt im zweiten Jahr sehen die ein bisschen anders aus, als ihr müsst jetzt hier über das Viadukt laufen und hier so einen krassen Parcours ablaufen. Die sind dann einfach so wie, so, wir setzen euch jetzt da aus und dann findet ihr den Weg zurück, ne? Tschüss.
Finde ich super. Das ist nämlich, das nennt sich Landnavigation.
Ja.
Sollen wir schön lernen, wie das dort funktioniert.
Und was auch sehr interessant wird oder interessant ist, was auch später im Buch auch nochmal ein bisschen interessanter wird, ist, dass sie vorher etwas essen und was trinken. War das da schon? Ne? Da wird schon
sie trinken was.
Und durch dieses Getränk wird die Verbindung zu den Drachen gekappt, was ich ziemlich krass finde. So. Weil
es wird Ja, es wird so beschrieben, dass es gedämpft wird, ja, als wenn man so im Nebel ist. Und auch die Siegelkraft wird damit gedämpft.
Weil ich meine, ein Reiter ohne seinen Drachen, ne, und so weiter.
Ja.
Und das ist schon heftig, so.
Was? Es ist schon ein Bild und ist auch was ganz Neues. Also das wurde vorher noch nicht gemacht. Die testen das gerade. Und man denkt sich halt auch so, hey komm, ist jetzt die Führung gerade wirklich dabei, ihre Kadetten zu schwächen? Absichtlich? Und da ist dieser Varish, der ist da halt ganz groß mit dabei. Das ist wieder so ein Move von ihm. Deswegen sage ich, das ist so ein Snape.
Ja. Oder so ein, wie heißt denn der bei GOT, der so im Hintergrund immer so richtig fiese Intrigen spinnt und heißt der nicht auch Varys oder so? Ist das der? Oder ist
du meinst,
das der?
Aber du meinst nicht den gut aussehen.
Nee, den meine ich nicht. Meine ich Kleinfinger.
Okay, gut.
Ich meine den anderen.
Den
mit der Glatze? Ist der nicht auch?
Ach so, den meinst du. Oh, der kein Dings mehr hat.
Ja, das jetzt, ja, von mir aus, wenn du dir das gemerkt hast. Ja.
Ja. Namen, aber ich weiß, um wen es geht.
Okay, aber ja, so eine Mischung aus Snape und dem. So. Ja, der hat ja auch so krasse Intrigen gespinnt und naja, ja, wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall echt krass, dass die da die Kadetten einfach so absetzen, da müssen sie sich so zusammenfinden. Ende vom Lied ist die erste Landnavigation von denen, es geht tierisch in die Hose, weil die haben zwei Karten und hätten einfach beide Karten vergleichen müssen, hätten festgestellt, ich glaube, dass es nicht die gleichen sind irgendwie, ich weiß nicht, aber irgendwie die Lösung war relativ naheliegend, wenn man sich mal ein bisschen genauer das angeguckt hätte und sie haben es einfach verkackt. Naja, und ja, sind dann wieder zu Hause gewesen.
Sagen wir nichts dazu.
Nun.
Währenddessen, Violet hat ja noch ihre Freundin im Schreiberquadranten, die dort auch gerade die Kadettin ist und die Ausbildung macht. Das ist die, die stumm ist, mit der sie sich immer über Gebärdensprache unterhält, was ich übrigens eine sehr coole Sache einfach finde. Und sie leiht sich halt die ganze Zeit Bücher aus mit ihrer Hilfe. Und weil sie immer noch nach Infos sucht, hey, kriege ich irgendwas über diese Waffe oder kriege ich irgendwie es hin, dass man einen zweiten Schutzzauber richtet, irgendwelche Infos, irgendwas, ist da halt super mit am Start und gleichzeitig auch, wenn sie halt mal Seiden trifft, dann wird da auch ordentlich trainiert, auch für ihre Siegelkraft, dass diese stärker wird, aber auch Vanish ist mit am Start. Ich hoffe jetzt Vanish, Varish?
Varish.
Ist da auch mit am Start und der powert sie richtig aus. Also das ist wirklich, es ist ein Riesenarschloch von Herrn. Der sorgt dafür, dass sie über 10, 20 Blitze macht und sie wirklich an ihr Limit geht und sie kann ja dabei ausbrennen und sterben und sie ist schon an der Grenze. Dazu muss man sagen, dass Tarin auch mittlerweile richtig sauer ist und den Typen am liebsten umbringen will. Und es gibt halt so einen Moment, wie so wirklich sie schon total fertig ist und er sie immer weiter powert und das fordert. Und er sagt auch die ganze Zeit, bring doch mal deinen anderen kleinen Drachen hierher. Wenn er nicht da ist, dann muss ich dich bestrafen. Und so, was soll sie machen? Sie kann ja keinen Drachen befehligen und er kann es genauso wenig.
Ja.
Er kann nicht einen fremden Drachen befehligen. Aber er hat auch einen Drachen, nämlich Salin. Und Tarin greift dann einfach Salin an, weil er die Schnauze voll hat von den ganzen Humbug. So, was soll denn das? Und damit ist erstmal ein bisschen Ruhe im Kasten.
Naja, was ihn aber nicht davon abhält, es hält ihn ja nur davon ab, dass er nicht mehr sagen kann, ich befehlige dich, dass du deinen Drachen da befehligst, sondern er hat ja trotzdem weiterhin Violet auf dem Kieker. Immer wenn sie, ne, also Violet fliegt ja auch öfter mal zu Xayden, er durchsucht ihre Taschen, weil er irgendwie, er hat halt die Ahnung, dass irgendwas vor sich geht, aber er kann nicht richtig ausloten, was genau. Ich glaube, er weiß schon, was da so im Grunde wahrscheinlich passiert, aber er braucht halt Anhaltspunkte, um zu sagen zu können, hey, das ist mein Beweis, die planen da irgendwas und wir müssen die jetzt aus dem War College rausschmeißen oder töten oder whatever so. Aber das kriegt er nicht, weil sie doch immer sehr wenn sie Waffen schmuggeln, die schon an Teeren ranhängen und nicht in die Taschen packen, sondern, ne, also dass sie versuchen schon, das so ein bisschen sneaky zu machen, aber sie sind immer haarscharf, gleiten sie daran vorbei, erwischt zu werden. Also Violet und Xayden. Und das ist schon ziemlich heftig. Und was ich aber auch interessant fand, als Violet mal bei Xayden ist, dort ist ja Mira, also ihre Schwester, auch positioniert und sie hält es nicht so aus. Sie möchte eigentlich Mira auch von Brennan, von all dem erzählen, was so passiert hinter verschlossener Tür in Anführungsstrichen, und erzählt ihr dann in so einem Ausbruch ihrer Gefühle von diesen Wyvern, von den Venini und so, aber Mira glaubt ihr gar kein Wort. Also die schmettert das ab und sagt, ja, das ist doch dieses alte Märchen aus den Büchern von deinem Vater oder von unserem Vater. Ach, so ein Quatsch, so glaube ich dir nicht so. Und das ist, ne, also sie merkt auch, dass sie, selbst wenn sie es jemandem erzählt, nicht richtig ernst genommen wird, weil sie ja auch nichts beweisen kann. Ne? Also es gibt ja auch nicht, ne, woher soll, wie soll sie das jetzt beweisen, außer Mira dahin zu schleifen. Und es ist schon eine verzwickte Situation für Violet. Ja, zwischen erwischt werden und nichts sagen dürfen und
ja, zwischendurch trifft sie dann auch mal wieder auf Nolan. Das ist der Heiler, der sie in Band 1 so oft zusammengeflickt hat. Und sie sieht ihn nur, er ist komplett abgemagert und hat auch gar keine Zeit, mit ihr zu quatschen, muss direkt weiter. Wo sie sich auch so ein bisschen Sorgen macht, so, okay, was da los? Weil es ja auch sehr untypisch. Und wenn man jetzt halt mal einen Zwischenstand sieht, während der Wargames waren sie zu 10 dort bei den Rebellen und mittlerweile sind nur noch 6 am Leben. Durch Upsis, durch Unfälle, durch Mordanschlag und Co. Es ist schon ziemlich gefährlich für ihre Truppe, muss man sagen.
Ja, und es sind ja, wie gesagt, dann auch so Sachen wie diese eine Situation mit, ja, ich bin Violet und zack. Mhm. Und schwupps ist sie weg. Also es ist manchmal so heftig einfach, dass man gar nicht daran denkt, dass das jetzt passiert. Und naja, aber auch Violet ist ja nicht davor gefeit, auch mal ein bisschen mehr zu trainieren. Und auch sie muss manchmal auch, hat halt Kampftraining und muss halt auch Prüfungen ablegen. Und es wird ja meist immer ausgelost, wer dagegen wen kämpft. Und es kommt zu einem, ja, doch sehr interessanten Kampf, nämlich Violet gegen ihren, ja, früher mal Sandkastenfreund Dane. Die Beziehung ist ja seitdem sie weiß, was seine Siegelkraft ist, nicht mehr so cool. Und seitdem sie weiß, dass Dane ja all die Sachen verraten hat und deswegen ja der Angriff stattfand und da auch Liam gestorben ist, ist sie ja nicht mehr so gut auf Dane zu sprechen. Wer hätte es gedacht? Was ich aber ganz interessant finde, sie schafft es, beziehungsweise ja doch, ich weiß immer nicht, ob das auch von Dane halt nicht so gewollt war, ob das irgendwie so eine Finte ist, in Anführungsstrichen, dass er ihr zeigen will, hey, ich bin doch gar nicht so schlimm. Aber sie kämpfen gegeneinander, ohne dass Dane sie halt zumindest im Gesicht berührt. Ich weiß nicht, ob er sie so berührt. Deswegen meine Frage vorhin. Ich bin mir nämlich immer nicht so ganz sicher, wie da seine Siegelkraft funktioniert. Und sie kommt da relativ gut raus aus der Nummer, ohne dass sie was verrät.
Zum Glück.
Mhm.
Zum Glück wirklich an der Stelle. Danach gibt es das nächste große Training, und zwar das, worüber keiner spricht, nämlich das Training zum Verhör. Das ist so, dass sie abgefangen werden, und was dort drin passiert, erfährst du auch von keinen anderen Kandetten. Keiner wird dir erzählen, was du dort zu tun hast. Das heißt nur, vertraue in dich, vertraue in deine Staffel und halte durch. Sie haben halt vorher im Unterricht ein bisschen was dazu durchgenommen, ein paar Verhörmethoden und Co. Es wird gewaltsam, es sterben Leute auch beim Verhör, wenn man halt ein bisschen zu doll geupsied wird und alles. Also es ist halt wirklich eine sehr gefährliche Sache. Auch Xayden warnt sie davor, dass sie halt ruhig sein soll. Und es ist so, sie werden dann abgeholt zu diesem Verhör, werden zusammen in einen Raum gesteckt, also halt ihre Staffel und sie, und bekommen dort nochmal, bevor es losgeht, hier, könnt nochmal essen, und dann, das wird 2 Tage gehen, so auf die Art und Weise.
Essen und trinken, das ist, genau.
Ja, essen und trinken. Und sie fangen halt an zu essen und schenken sich dann Trinken ein, und dann sagt Violet so, riecht so dran, so, das kommt mir bekannt vor, und sagt so, nicht trinken, weil es nämlich wieder diese Flüssigkeit da drin ist, die sie von ihren Drachen trennt. Mhm. Und das nehmen sie als Vorteil, indem sie sagen, wir haben getrunken. Und so tun, als wenn sie diese Verbindung nicht mehr hätten.
Was ich ja auch ganz fies finde, es gibt ja irgendwas mit Hefeteig auch, ne? Und ich weiß nicht, wie, ne? Aber ich glaube, wir alle wissen, wer mal was mit Hefe gegessen hat. Du hast so ein richtiges Pappmaul und du hast eigentlich Durst. Das ist ja, ne? Es ist schon richtig berechnend dahingepackt worden, dass die eben auf jeden Fall was trinken, ne? Also da muss man halt auch nochmal, also... Finde ich interessant. Aber auch die Verhörmethoden sind die nettesten. Ne? Also da werden Knochen gebrochen, da werden Fäuste ins Gesicht geschlagen, da wird sehr manipulativ gesprochen. Ne? Wenn du uns das sagst, dann lass mal deine Freunde in Ruhe, dies, das, jenes und so weiter. Also sie werden halt einfach darauf getestet, was passieren kann, wenn sie quasi mal in so einem, bei so einem Auftrag quasi als Gefangene genommen werden und ausgequetscht werden. Aber auch da ist ja Varys oder Varys dabei und er hat ja immer noch Violet auf dem Kieker und er holt dann auch seine Geheimwaffe, und zwar Dane wieder her und möchte, dass Dane jetzt bitte sofort doch nochmal alle mal antatscht, so nach dem Motto, am besten Violet zuerst.
Ja. Und da haben wir einen Vorteil, dass Dane einfach so ein Korinthenkacker ist, der halt sagt so, warte mal, das darf gar nicht gemacht werden, wenn die verletzt ist.
Ja.
Das mach ich nicht.
Ich weiß aber auch nicht, ne? Also ich glaube auch, bis zu einem gewissen Punkt bereut Dane sehr, sehr vieles, was er getan hat. Und möchte irgendwie Violet beweisen, dass sie ihm wieder vertrauen kann. Aber ich meine, ne? Und auch da kommt, also da kommt ihm das zugute, das Korinthenkacken, ne? Und ich glaube, das ist auch so ein Manöver, wo er eigentlich möchte, dass sie sieht, dass er sie explizit ja auch nicht berühren möchte, weil er nicht will, dass sie nochmal das Gefühl hat, dass er irgendwie da, ne, Gedanken von ihr oder ja, Dinge von ihr klaut. Und ich glaube, da kommt ihm das ganz zugute, dass das halt so ist, dass Violet verletzt ist und er nochmal vor ihr sagen kann, nein, ich berühre sie nicht, weil hast du nicht gesehen.
Ja, glaube ich auch. Das ist dann... Sie schaffen es, gemeinsam als Staffel dann zu entkommen. Das ist super, super selten, muss man dazu sagen. Und sie schaffen es nur durch ihre Dolche, die sie dabei hat.
Von Xayden geschenkt.
Nämlich von Xayden. Das ist bestimmt ein Herz eingraviert.
Ich glaube auch. So ein richtig schmieriges Herzchen in Rot oder Rosa.
Ja, und irgendwie so eine Karikatur von Xaydens Hintern nackt. Sie kommen auf jeden Fall halt gemeinsam dort raus und es heißt immer so, ist eigentlich so, es gibt ganz selten immer so eine Staffel, die richtig krass ist und die verglühen aber schneller, als du gucken kannst und irgendwie wartet jeder darauf, dass diese Staffel einfach verglüht. Aber gar kein Problem, waren ja mal 10, sind nur noch 6, eben. Wären schon weniger.
Ich wollte gerade sagen, minimieren sich ja schon, ne? Also es ist, sind ja schon kaum noch da. Apropos kaum noch da, es passiert etwas, woran ich nicht geglaubt hätte, dass es passiert. Es kommt ein Charakter wieder, von dem wir eigentlich dachten, Gott sei Dank ist er nicht mehr da und ist gestorben. Nicht, dass ich das, ne, in Wahrheit sagen würde, aber es sind fiktive Charaktere, da darf man das mal sagen. Der gute Jack Barlow kommt um die Ecke und sagt Hallo.
Der aus Teil 1. Der sie immer so angegangen hat. Dieser Rüpel, dieser Brutalo.
Der den goldenen Drachen gequält hat.
Ja. Und Nolan hat ihn gesund gepflegt, hat das geschafft. Deswegen war er auch die ganze Zeit so ausgemergelt, weil er halt die ganze Zeit dort war und alles dafür getan hat. Was aber auch zeigt, was für eine Riesenkraft dahinter ist, dass du jemanden Toten wiederholen kannst.
Ja.
Das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Und sie sitzt auch nur da und denkt sich so, holy shit, und geht alles durch, hat absolute Panik. Und so ist es, dass sie ein paar Tage später dann im Gefechtskundeunterricht sitzen und da gehen sie ja immer die aktuellen Berichte durch und dann wird auch gesagt, hier, es wurde wieder angegriffen und Co. Es kam aber zu keinem Toten, aber zu einem Schwerverletzten und sie guckt die Lehrerin an und die so, okay, sie weiß, dass es Xaydens Staffel dort und sie sagt zu Violet nichts.
Mhm.
Und in dem Moment dreht Taryn durch, Taryn ist ja mit ihr verbunden, nimmt sie mit, sie auch, und sie geht nur noch los, verlässt den Unterricht, die natürlich alle so hinterher so, ey, holy shit, was ist los mit dir, Mausekin? Das geht so nicht. Aber die, die sie kennen, wissen, was los ist gerade, wenn Seiden doch stirbt. Wie geht's seiner Drachin? Wie geht's Tarin damit? Die müssen das klären. Wie geht's Violet damit? Weil sie liebt ihn ja auch, wenn sie ihm das nicht sagt. Und alles drum und dran. Macht sich auf den Weg, trifft noch unterwegs, ich glaube, auf seinen Bruder. Der ihr noch die Flugjacke gibt, weil sie einfach ohne losgeflogen wäre. Und sie bekommt dann von ihm noch die Flugjacke und macht sich auf den Weg.
Ja, fliegt 10, 12 Stunden, 8 Stunden, ich weiß nicht wie lange, rüber zu Xaden, um festzustellen, dass alles okay ist.
Und er kämpft.
Und er kämpft. Halbnackt. Und ihm geht's gut. Er ist quietschfidel. So, das ist alles supi. Und sie denkt sich nur so, toll, schön. Ja, also es ist halt, ne, also dazu muss man sagen, das darf sie natürlich nicht einfach so. Also sie hat natürlich die Erlaubnis, am Wochenende alle 2 Wochen hinzufliegen und alle 2 Wochen Besuch zu kriegen. Aber sie darf, wie gesagt, hatten wir ja vorhin schon erwähnt, nicht einfach so losfliegen, weil sie gerade mal Laune hat und ihren Pups quer sitzt. Das heißt, sie verhält sich strikt gegen eine Regel, was auf jeden Fall geahndet wird, also was auf jeden Fall bestraft wird, weil das ja ohne Erlaubnis, ohne Genehmigung, ohne alles nicht so geht. Du kannst nicht einfach wegfliegen, so wenn du im College bist da. Sie stellt aber fest, dass Xaden, also sie kommen ins Gespräch, sie stellt aber fest, dass er schon irgendwie verletzt war, also dass schon irgendwas gemacht wurde an ihm, weil er so eine richtig fette Narbe, ich glaube, auf dem Arm hat, am Arm irgendwie.
Ja, oder da drunter, also er hätte fast seinen Arm verloren.
Ja, also es muss schon irgendwas gewesen sein, aber es geht ihm jetzt gut, es ist alles in Ordnung, er wurde heile gemacht. Und Ich weiß noch, da war ich an einem Punkt so, okay, da habe ich gelesen und dann habe ich mit Anne gesprochen und Anne meinte so, ja, sag mir mal Bescheid, wenn du vielleicht so ein paar Seiten überspringen möchtest. Ich sag dir Bescheid, wo du hinspringen kannst. Und ich war so, hä? Ja, ich habe dann weitergelesen und weiß dann, warum ich überspringen hätte können. Denn natürlich kommt es jetzt dann dazu, dass sie sich ein bisschen näher kommen und Ferkeleien machen.
So gefühlt 20, 30 Seiten, die komplett unnütz sind, die mir nichts bringen, die einfach beschreiben, wie hart und stark seine Muskeln sind und wie er sich über sie beugt, wie er sie greift, packt, wo die Blitze einschlagen und hast du nicht gesehen, interessiert mich einen feuchten Wumms.
Ja. Ich habe es auch überblättert.
Auf Seite 395 geht's weiter, bitte.
Naja, nachdem sie fertig sind, sehen ihr ein paar Möglichkeiten, was sie denn jetzt machen können. Und Violet entscheidet sich dafür, dass sie mitkommen möchte zu den Greifen, zur Übergabe der Waffen.
Mhm. Ja. Und dort ist noch eine Person mit dabei, nennt sich Catherine, von der hatte er schon mal gesprochen. Und wie sich rausstellt, ist das seine Ex-Freundin und Violet richtig eifersüchtig.
Obwohl auch Cat sich sehr komisch ihr gegenüber verhält. Ich glaube, Cat oder Catriona oder wie auch immer, weiß ganz genau, wer Violet ist. Und die sich ja auch nicht so, also die kommt ihr ja auch sehr unangenehm rüber, so, ne, in der Art und Weise, wie sie mit ihr spricht, so.
Ja, Seiden sagt halt, er hat lange vor ihr mit ihr Schluss gemacht. Ob es wirklich so ist, ich hoffe es, sonst wäre das ein ziemlicher uncooler Move. Hm. Und sie sagt ihr nochmal ganz klar, ihr habt nicht mal mehr ein Jahr, bis die Benini an euren Grenzen sind.
Ja.
Also, euch geht der Hintern auch auf Grundeis.
Ja.
Ja, wie macht sich dann wieder auf dem Rückweg? Fliegt, glaube ich, nachts los, damit sie tagsüber frühs ankommt, damit sie halt wahrscheinlich nicht durchsucht wird, was natürlich wieder schief läuft. Wird natürlich durchsucht und dann sagt ihr Vanish auch noch so, hey, du trägst ja hier die Jacke, die Flugjacke von dem und dann hat sie die Flugjacke von Seiden bekommen. Du gibst dich als jemand anderes aus und der geht hier so richtig, oh mein Gott.
Was da auch noch ganz wichtig ist, dass in dieser Jacke, siehst du, Seiden schiebt dir dann nochmal so einen Dolch rein, in so ein Geheimfach und dieser Dolch ist ja auch mit, ne, also ist ja auch mit diesen Verzierungen und so, den sollte eigentlich niemand unbedingt sehen, wenn möglichst. Und sie schwitzt da so ein bisschen und weiß jetzt nicht so recht, wie sie diesen Dolch da aus dem Geheimfach nimmt, wenn doch der Varys jetzt sagt oder der Varys ihr sagt, so, du ziehst dich jetzt aus. Und sie hat das Glück, dass A, die gute Rhiannon, weil sie ja kurz vor ihrer Tür stehen, zu ihrem Zimmer, das so ein bisschen mitkriegt, dann aber die Tür schließt und man denkt so, oh fuck, ja jetzt, das ist keine Lösung. Aber sie hat auch das Glück, dass noch jemand anders vorbeikommt und Varys so ein bisschen aufhält. Und zwar noch ein anderer Lehrer, eine andere Lehrkraft, der so sagt, so, sie können ja jetzt nicht einfach von meiner Kadettin hier verlangen, dass sie sich auszieht. Was soll das hier? Und ich habe ja schon abgemacht mit den anderen, dass natürlich nicht in Ordnung ist, was sie getan hat. Aber aufgrund der ganzen Sache mit den Drachen, und sie kann sich ja nicht gegen ihren Drachen stellen, dass sie natürlich, ne, und weil sie noch so jung ist, dass das jetzt passiert ist, aber sie eine Verwarnung sowas in der Art kriegt.
Ja. Und weil sie auch nochmal sagen, dass ja selbst die Anführer Probleme haben, sich gegen ihren Drachen und gegen die Gefühle zu stellen. Was willst du das dann von der Kadettin verlangen? Ja,
und das fand ich ganz gut. Was ich aber ganz krass finde, ist, dass Violet bemerkt, dass der Dolch gar nicht mehr in dem Geheimfach ist, als sie dann die Jacke da wieder in den Händen hat. Und sie geht dann zu Vi ins Zimmer und stellt fest, dass Vi ihre Siegelkraft noch krasser jetzt, leiten kann, sodass sie sogar Dinge durch eine Wand ziehen kann, was ja schon extrem heftig ist. Ne? Sie konnte ja anfangs nur so telepathisch was zu sich ranziehen, ne? Und jetzt klappt das sogar schon, zumindest in dem Fall hat es jetzt durch die Wand geklappt, was ich heftig fand. Und natürlich, da sitzen nicht nur Violet in dem Zimmer, auch noch zwei andere aus der Staffel. Und Violet oder Rhiannon und Violet kommen dann ins Gespräch und es kommt dann zu diesem Moment, wo Violet sagt, okay, ich kann jetzt nicht weiter lügen, ich kann nicht alles weiterhin verheimlichen. Es kann sein, dass hier in einem Jahr nichts mehr steht und ich möchte, dass meine Freunde oder die Leute, die ich liebe und die ich gern habe, schon zumindest vorbereitet sein können. Und vielleicht können wir ja gemeinsam irgendwas dagegen tun. Und so kommt es dazu, dass sie halt zumindest einen Teil der Wahrheit, auch glaube ich nicht alles, soweit ich mich erinnere, aber dann den dreien erzählt. Und sie darin übereinkommen, dass sie jetzt gemeinsam nach dieser Lösung mit dem Schutzschild suchen. Dem Schutzzauber, weil ja Violet all die Monate bzw. Wochen bisher nicht einen wirklichen Fuß in die Tür gekriegt hat. Also sie weiß, sie braucht Bücher, die noch älter sind als, ich glaube, 300 oder 400 Jahre, weil alle Bücher, die in der Bibliothek sind, wurden übersetzt und nochmal, da wurden Teile auch weggelassen, weil sie halt nicht, ne, durfte halt dann auch nicht jeder lesen und bla bla bla, wurden überarbeitet, dies, das, Ananas. Und so kommt es dazu, dass sie sich halt gemeinsam jetzt auf die Suche machen, was ich ganz cool finde, weil sie natürlich dann sehr, sehr schnell und effizienter auch arbeiten, was aber der gute Xaden natürlich nicht cool findet. Ne? Also der denkt sich jetzt, na toll, jetzt hat die alles verraten, die doofe Nupe. Oder alles, was ich so gut hinter verschlossener Tür gehalten habe. Aber ja, was willst du machen? So, er kommt damit dann doch relativ gut zurecht. Würde ich behaupten.
Ja, weil man kann auch zu viert schneller lesen als alleine. Und so kriegen sie auch mit der Zeit raus, dass es noch einen geheimen Trakt unter der Bibliothek gibt. Und dort sollen wohl ganz alte Bücher gelagert werden. Und zwar von den ersten sechs. Die ersten sechs, die den Schutzzauber richtet haben. Und dann schmieden sie halt einen Plan, wie sie da reinkommen. Und sie haben wohl auch gehört, wo es diesen Eingang geben soll. Und machen sich dann auf den Weg. Einmal Xaden mit seiner Kraft halt der Schatten zu sein, dann halt die anderen als Roben, also mit Roben halt unterwegs von den Schriftgelehrten und Co. Und machen sich auf den Weg in so ein altes Klassenzimmer und dort gibt es dann den Eingang und sie gehen nach unten, wissen aber, wir haben zeitlich begrenzt hier nur die Zeit, weil die Bibliothek ist immer nur 12 Stunden offen, danach schließt sie sich und dann herrscht da drinnen so eine Art, ich würde es mal sagen, Zaubervakuum, weil die Bücher, die dort sind, die werden ja auch in gutem Zustand gehalten und die werden durch Magie zusammengehalten. Das heißt, diese anderen 12 Stunden wird da halt einfach, es ist überlebt kein Mensch. Wenn du da drin bist, dann bist du am Hintern. Und
was noch wichtig ist, dass sie in dieses Zimmer, beziehungsweise diese Bücher, die sie suchen, nicht anfassen können, nur wenn sie vom königlichen Blut sind.
Ja, das ist halt, deswegen haben sie von ganz Anfang dieser kleine Dude, der sich als jemand anderes ausgegeben hat, ist nämlich der Sohn des Königs und den haben sie im Gepäck.
Der auch nicht gut auf Xayden zu sprechen ist. Es ist alle hassen Xayden.
Und da unten gibt es halt einen Schutzzauber, der von ihm halt umgangen werden kann. Und sie haben dort vier Regale, vier Bücherregale und durchsuchen sie, denken sich dann so, nee, das ist nicht das Richtige. Also die Zeit wird immer knapper, es wird immer alles schwieriger. Und denken sie noch ein bisschen nach, okay, wenn ich der König wäre, meine Bücher hier unten, die ältesten Bücher, die möchte ich einfach zum Posen da haben, die möchte ich bei mir in der Nähe haben. Sie dürfen aber auch nicht dem Licht ausgesetzt sein, sie dürfen nicht dem Sauerstoff ausgesetzt sein. Und dann finden sie so ein Versteck, wo die Bücher drin sind. Das sind zwei Bücher. Die sind in einem Kasten drin und der kleine Prinz Sohnemann, Spross des Königs, Spross seiner Lenden, greift dort rein, holt die Bücher raus und seine Hände sind richtig verbrüht. So als wenn so mit Säure überall Blasen, Pusteln, alles und das brennt. Aber er hat die Bücher rausgeholt. Und dann nehmen sie die Hände in die Hand und rennen. Denn die Zeit tick-tack, es ist richtig, richtig knapp. Also das zu lesen, wie sie sich dort auf dem Weg zurück machen. Xayden sprintet vor, geht die Gänge lang. Sie haben nicht mal mehr die Zeit, dagegen zu sprechen. Von wegen so, ey, ist das jetzt der richtige Weg oder nicht? Sie müssen einfach vertrauen. Er schubst dann noch die Türen, fangen an, sich zu schließen. Er schubst wie noch vor und nimmt dann aber noch den Rest mit und schafft.
Natürlich schafft er das. Das wäre ja gelacht. Da hätte ich aber gedacht, dass es vielleicht jemanden trifft. Muss ich gestehen.
Ja.
Hätte gedacht, dass da auch noch jemand ins Gras beißt.
Ich hätte gedacht, dass es sie trifft und dass sie dann irgendwie eine krasse Fähigkeit schafft, wie sie das überlebt.
Ach so.
Und das hätte ich dann doof gefunden.
Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht den Sohnemann trifft oder irgendwen. Aber ja.
Hätte auch sein können.
Also, alles in allem, die beiden Bücher sind tatsächlich zwei Tagebücher von einem der ersten Menschen, naja, wo sie halt sehr wahrscheinlich beschreiben, wie halt dieser Schutzzauber entwickelt wird, wie halt bestimmte Sachen gemacht werden und so weiter. Und Xayden und Violet beschließen, dass er eins mitnimmt. Nee, eigentlich soll er beide mitnehmen, glaube ich sogar, ne? Ich bin mir gar nicht sicher. Ende vom Lied ist, dass aber eins in ihrer Tasche irgendwie ist und er eins nur mitnimmt. Was ihr so ein bisschen zum Verhängnis wird, weil wer kommt da um die Ecke? Natürlich der gute Varys und natürlich durchsucht er wieder alles und er findet, nee, gar nicht. Ich habe Quatsch erzählt. Nolan kommt um die Ecke und sagt,
Nolan kommt um die Ecke.
Sagt sehr vertrauenswürdig, Mensch, und ich hoffe, alles ist gut und hier hast du was zu trinken und Mensch, und sie trinkt das, sie denkt nicht drüber nach, merkt aber irgendwie, es ist alles wieder komisch und so und sie kann Tern wieder mit Tern nicht connecten und Nolan gesteht ihr dann, Mensch, und so sieht's aus und ich habe gesehen, du hast die Tasche einer Schreibgelehrten, die hättest du eigentlich gar nicht haben dürfen und ich werde jetzt diese Tasche durchsuchen und da du das und das Buch da drin hast, hast du dich gegen sehr, sehr viele Sachen aufgelehnt.
Das Ding ist halt das Problem an der Sache, die Schreibgelehrten sind in beige gekleidet, das ist nicht die Farbe von den Reitern. Dadurch ist es halt sehr schnell aufgefallen. Und auch noch zusätzlich wurde zwar der Schutzzauber umgangen, aber es wurde trotzdem ein stiller Alarm ausgelöst. Und deswegen waren alle auf den Beinen, um zu gucken, was dort los ist. Und Violet wird dann gefangen genommen und sagen wir so, das Verhörtraining dagegen war ein Witz. Weil sie wird verprügelt, sie wird misshandelt, ihr werden Finger ausgerenkt, Nolan macht sie wieder heile und das geht über Tage.
Ja. Weil sie rechnet ja die Zeit, Sonntag fliegt Xayden ja dann wieder zurück und das ist er ja, das hat er ja jetzt auch gemacht und sie rechnet dann, Mensch, und es sind ja nur noch 5 Tage oder 6 Tage, dann ist er wieder da, dann hilft er mir, dann rettet er mich. Aber so schnell vergehen die Tage ja nicht, ne? Wenn du nichts anderes zu tun hast, als dass dir die Knochen gebrochen werden und du halb stirbst daran und wieder ganz gemacht wirst, in Anführungsstrichen. Sie wehrt sich natürlich mit Händen und Füßen. Es ist dort auch eine weitere Frau noch mit dabei, die sehr genau, dass deren oder ihre Siegelkraft ist, dass sie sehen kann, ob jemand lügt oder die Wahrheit erzählt. Wo
lebender Lügendetektor.
Ja, quasi. Und ihr natürlich dann das zugute kommt, das Training mit der selektiven Wahrheit, dass sie nur wirklich nur erzählt, was auch wahr ist, aber nicht weitere Informationen herauslockt über alles andere. Naja, Varys ist oder Varys ist natürlich wieder an dem Punkt, wo er dann wieder mal wieder seine kleine Geheimwaffe raussucht, und zwar Dane. Ich weiß gar nicht, ob er ihr vorher noch erzählt, was seine Siegelkraft ist.
Ja.
Er erzählt ihr das vorher noch, ne? Die ja auch unter Geheimhaltung steht, genauso wie Danes und ich glaube Xaedens Geheimkraft. Nee, Xaedens glaube ich nicht. Aber naja, wie dem auch sei, also die Siegelkraft von Varys oder Varys ist, dass er die Ängste einer Person ganz doll ausmachen kann. Also sie weiß, was so das Schlimmste ist, was für die Person passieren kann und kann auch sehr genau ausmachen, dass es für Vi ist, dass sie geliebte Menschen, also dass denen wehgetan wird, dass sie verliert und so weiter und so fort. Und natürlich auch die Drachen, dass sie die verliert, ne? Also dass Menschen oder Wesen, die ihr ans Herz gewachsen sind. Genau, und er ruft dann aber noch Dane, der ihm wieder mal helfen soll. Und,
ja. Und ja. Er tut das diesmal auch. Und sie sagt dann, okay, dann zeige ich ihm das jetzt. Dann zeige ich ihm explizit, was hier los ist. Und sie zeigt ihm die ganze Wahrheit. Sie zeigt ihm Liams Tod. Sie zeigt ihm die Übergabe bei den Greifen. Sie zeigt ihm die Venini. Sie zeigt ihm alles. Und in dem Moment dachte ich so, hatte ich wirklich Gänsehaut, so, ich so, okay, das ist jetzt dein Moment. Time to shine, Dane. Zeig, was in dir steckt. Ich glaube nicht. Ja. Was macht Dane? So, jo, sie ist schuldig. Jo, sie steckt mit denen unter einer Decke und alles. Und ich dachte mir so, okay, ich gehe.
Nice.
War heute Morgen, ich so, ich mach mir einen Kaffee.
Er ist auf jeden Fall an dem Punkt, wo ich mir so dachte, Mensch, irgendwie habe ich dich gerade doch falsch eingeschätzt, ne? Weil ich die ganze Zeit immer dachte, okay, er tut das, um ihr zu zeigen, doch, du kannst mir vertrauen und du kannst mir Dinge erzählen und ich fasse dich extra nicht an, damit du eben nicht mehr misstrauisch mir gegenüber sein musst oder darfst, kannst, willst, wie auch immer. Ja, und er entscheidet sich dagegen, aber das ist doch relativ zügig, dass sich das Blatt dann sehr schnell wendet, weil Dane kriegt einen Dolch in die Hand gedrückt von Varys eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr warum, wieso, weshalb, ob er sie gleich vor Ort dann stürzen, wollte ich gerade sagen, töten möchte, soll. Er entschließt sich aber, sich umzudrehen und das Ganze gegen Varys zu wenden und ihn zu töten oder zumindest sehr, sehr, sehr schwer zu verletzen. Weil so richtig sicher, ob der tot ist, bin ich mir nämlich noch nicht. Ja. Sie fliehen. Also Dane flieht mit ihr zusammen. Vorher kommt noch Xaedens um die Ecke, wo sie dann nur schreit, bitte tu ihm nichts, weil er hat mir geholfen. Das ist ja auch nochmal so eine Situation. Aber sie schaffen es zu fliehen. Im Ganzen, das kommt auch so ein bisschen beim Verhör immer rüber, die werden immer, sollen eigentlich woanders hin, die werden immer woanders hingerufen, gehen aber nicht dorthin, denn Xaedens hat vielleicht ein bisschen so einen kleinen Mini-Aufstand angezettelt und
das, super cool.
Das gefühlt brennt das War College gerade.
An den ganzen Außenstützpunkten werden halt Kadaver von Greifen und sowas abgeschlossen. Ja.
Es ist richtig krass und richtig heftig. Sie treffen beim Fliehen, also Xaedens und alle anderen, die dann da so ein bisschen fliehen, treffen sie auf die Mutter von Violet, die ja auch noch ein bisschen was zu erzählen hat.
Ja, nämlich, dass sie einfach von allem weiß. Was für eine Mutter des Jahres, wirklich.
Ja, sie weiß von den Aufständen, sie weiß, was da passiert. Was sie aber nicht weiß, das musste ich Anne tatsächlich vorher fragen, weil ich mir nicht so sicher war. Sie weiß nicht, was mit Brennan ist. Also sie glaube ich, immer noch, dass er getötet wurde.
Ja, weil es gibt nämlich so die Situation, dass Violet sich dann denkt so, okay, dann brauche ich da wenigstens kein schlechtes Gewissen haben, wenn meine Mutter eh so die Hälfte weiß. Aber so auf die Art und Weise, nee. Weil sie weiß es und sie verschweigt es absichtlich.
Ja, und das ist krass. Also ich würde mal gerne wissen, was so warum? Also das ist ne, also die so alle sich so dem sicheren Tod zu überreichen, ist schon heftig, finde ich so. Naja, alles in allem sind dann die letzten Seiten, dass sich die Leute zusammentrommeln, die Drachen zusammengerufen werden, alle eingepackt werden, ob sie einen Drachen haben oder nicht. Da gehören auch Schreibgelehrte dazu, die auf die Drachen gepackt werden. Und sie fliegen von dannen in Richtung, ich weiß gar nicht, wie das Städtchen da heißt, aber auf jeden Fall dort, wo Brennan sitzt und ja. Zum Rebellenstützpunkt, nenne ich es jetzt einfach mal.
Alles in 200 Drachen und 101 Reiter.
Ja.
Das ist krass. Ich habe so Bock.
Oder? Ich bin so gespannt, Bock. Was jetzt dann kommt. Und ich habe schon verlauten hören, dass so die letzten 100 Seiten so richtig heftig sind.
Ich bin mal gespannt. Also bei mir ist halt wieder das Ding so, hey, okay, wie wundert es jetzt mittlerweile, ich bin ab morgen unterwegs. Und wie guckt schon so. Oh, nee. Ich habe morgen über 10 Stunden Autofahrt vor mir. Hörbuch ist es. Ich krieg's nicht anders hin. Ich bin aber sehr, sehr, sehr gespannt. Ich starte damit morgen früh. Mal gucken. Ich werde zwischendurch dir einfach eine WhatsApp schreiben, so.
Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich dieses Christmas-Buch noch zu Ende lese, weil ich glaube, jetzt ist ja schon nach Weihnachten. Also, wenn ihr das hört, ist schon länger nach Weihnachten. Aber ich glaube, ich würde es dieses Jahr noch beenden wollen und danach werde ich, glaube ich, dann den zweiten Teil lesen von Iron Flame. Aber ich bin schon gespannt. Also ich habe jetzt auch, bin auch guter Hoffnung, dass jetzt so ein bisschen noch mehr passiert. Ist jetzt nicht so, als wenn nichts passiert wäre im ersten Teil. Aber irgendwie wünsche ich mir, ne, das mit Xaden ist aufgelöst, das mit Rhiannon ist aufgelöst. Ich wünsche mir, dass auch das mit Andana dann jetzt irgendwann aufgelöst wird. Also ich hoffe, dass das noch vor dem Ende des zweiten Bandes irgendwie ist, dass sie wieder auftaucht, weil die vermisse ich arg.
Übrigens, die ist schlafend unterwegs. Die haben sie schlafend im Gepäck.
Mitschleifend.
Ja.
Ja, aber dass das auch aufgelöst wird.
Ja. Kennst du diese Bilder, wenn so eine Kuh auf den Alpen oben drauf ist und wenn die abgeholt wird mit so einem Helikopter? Ich glaube, so ist das mit Andana gerade.
Könnte ich mir vorstellen, ja.
Ja, wird unten rangespannt und let's go. Ich glaube, die machen sich jetzt bereit für eine Schlacht und ich glaube, es wird richtig schlimm und viele Tote und alles drum und dran. Ich habe ein Problem damit. Ich bin aktuell sehr empfindlich, was Tode angeht, wenn ich die Person mag. Ich musste Game of Thrones abbrechen beim Rewatchen, als ein Drache von der Khaleesi gestorben.
Oh ja, das ist aber auch
traurig. Weil ich das nicht hingekriegt habe. Ich bin gespannt.
Ich auch. Ich mein Bauchgefühl ist auch, dass das jetzt im zweiten Teil ordentlich zur Sache geht. Dass es da einen richtig fetten Kampf geben wird, dass wirklich, wie du auch sagst, viele sterben und ich glaube auch so die ein oder andere wichtige Person, also wichtigere Person. Ich meine, wir haben im ersten Band mussten wir Liam gehen lassen und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwas Fettes jetzt noch passiert, wo wir nicht mitrechnen und was ich ein bisschen nicht herbeisehne, aber was kommen wird, es wird einen Cliffhanger geben, glaube ich. Ich glaube, am Ende des Buches werden wir da sitzen und denken, verdammt, es dauert jetzt noch keine Ahnung wie viele Monate, bis wir dann den dritten Teil lesen dürfen.
Es ist ja auch noch gar nicht bekannt, wann.
Ja. Was ich aber mir vorstellen kann, ist, dass sie sich sehr schnell beeilen werden, den zu übersetzen. Das haben sie ja jetzt auch mit dem zweiten Teil gemacht. Ich glaube, der war innerhalb von 2 Wochen übersetzt. Ne? Der kam irgendwie im November raus und dann kam der zweite auf Deutsch Dezember, ne? Also da haben sie sich wirklich beeilt. Ja.
Ich google gerade mal, wann kommt der dritte Band? Nee, steht noch nichts da.
Ja. Hätte mich auch gewundert, weil ich glaube, das hätten wir über TikTok oder ähnliche Social Media Plattformen, glaube ich, sehr schnell schon erfahren, wenn da was angekündigt wird.
Ja. Ich glaube, das dauert wirklich noch ein bisschen. Aber dann ist es so. Also ich sage dann auch so lieber, lass dir die Zeit, dass das Buch gut wird. Das ist okay und wir können dann warten. Und wenn wir es wissen, dann machen wir vielleicht wirklich nochmal ein Rereaden. Dauert ja eh ein paar Monate.
Ja. Es ist nur das, was ich halt nicht vorherbeisehen, ist der Cliffhanger, weil das macht es dann noch schwerer. Ne? Also wenn du wenigstens so einen seichten Abstieg hast, denkst du, okay, ist jetzt schade, muss jetzt warten. Aber wenn du dann noch mit dem Cliffhanger endest, ich glaube, dann wird es noch derber. Aber mal gucken, vielleicht habe ich ja auch nicht recht und es ist gar kein Cliffhanger.
Ja, aber Cliffhanger ist halt so, dann weißt du, okay, dann holen die zu 90% das nächste Buch.
Das werden sie auch so holen. Dafür kam es zu krass an, zu krass gut an.
Das stimmt. Ich bin echt gespannt. Also ich habe so zwischendurch genossen, dass es so ein bisschen war, wie mit, ich gehe mit ihr einfach zur Schule und so. Ein paar Sachen fand ich ein bisschen überflüssig, aber war im Endeffekt viel Zeit, viel Information. Wir haben das jetzt wirklich kurz gelassen. Wir haben viele Sachen noch ausgelassen, wie zum Beispiel, dass sie Liams Geist gesehen hat, der eigentlich da war und sonstiges. Aber glauben wir, ist erstmal nicht wichtig. Wenn nicht, dann habt ihr das jetzt gehört.
Vielleicht ist es ja auch nochmal eine krasse Siegelkraft, die sie hat. Wer weiß das schon so genau?
Dass sie Tote sehen kann.
Ich meine, sie hat ja zwei Drachen.
Ja, und dann du, aber selbst ja, die eine kann ja auf einmal sich duplizieren.
Ja? Also auch noch. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Also, wer weiß.
Ja, aber es wäre dann auch wieder, das finde ich dann auch wieder so doof, wenn sie dann wieder so eine krasse Siegelkraft hat. So, warum muss man so einzelne Menschen immer so krass, krass?
Ja, weil sie die Protagonistin ist.
Ja, ich weiß.
Ich verstehe deinen Punkt. Ich mag das auch nicht so, aber ich glaube, das werden wir öfter so haben, dass die Protagonisten dann immer so extrem hervorgehoben werden. Aber naja. Ja,
das stimmt schon. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was kommt. Dann mal schauen. Im Übrigen, fernab von dem Thema, hast du mitbekommen, dass sich ein neuer Verlag gegründet hat?
Nee.
Die Bücherbüchse hat dann einen Verlag gegründet, hat das am 24. Dezember bekannt gegeben, den Lee Verlag. Und das ist wohl schon seit einem Jahr geheim. Das heißt, wir werden da demnächst wohl mit was rechnen dürfen.
Oha, siehst du, du kommst mit den Infos hier am Ende der Folge.
Ja, ist mir gerade eingefallen. Wahnsinn. Ich so, ach ja, Mensch.
Aber nee, ist mir neu. Kam mir noch nicht über den Weg. Interessant, finde ich cool.
Dann weißt du es jetzt.
Mal gucken, was die uns irgendwie Cooles an Büchern anbieten.
Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Mal gucken, was kommt. Es gibt heute keine Klappentexte der Woche, denn Anna hat nichts vorbereitet. Es tut mir leid, aber aufgrund der letzten Folge habt ihr noch genügend Input, um euch Sachen zu holen. In ein paar Tagen kommt nämlich das erste Buch raus vom 11.01., dieses Raumschiffbuch, was ich auch nicht für ein Kindle vorbestellt habe. Nein. Und Ja.
Ich, wir hatten uns dafür entschieden, da ich ja diese lange Folge mit Anne von 2 Stunden, holy shit, gemacht habe, die jetzt in unserer Zeitrechnung noch nicht draußen ist, aber wenn ihr diese Folge hört, ist sie natürlich schon draußen und ich glaube, ihr habt da genügend Klappentexte der Woche, des Monats, der 2 Monate gehabt, sodass ihr auf jeden Fall erstmal gut versorgt seid und wir dann in der nächsten Folge, wenn wir über den zweiten Teil von Iron Flame sprechen, dann den neuen Klappentext der Woche und das Buch der kommenden Leserunde wählen dürfen.
Wobei ich ja schon gesagt habe, was wir lesen müssen. Aber wir spielen das Spiel trotzdem.
Wir spielen das Spiel trotzdem. Jetzt verrat doch nicht alles.
Na, das haben sie doch, wenn sie zugehört haben. Ja. Die kundigen HörerInnen wissen das.
Glaubst du?
Ja. Und so viel dazu. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Und wenn ihr gut zugehört habt, dann könnt ihr nämlich schon mal anfangen, das Buch zu lesen.
So. Ja, das ist eine gute Idee. Bin mal gespannt, was ihr dann lest.
Und wenn nicht, dann müsst ihr euch noch mal die letzte Folge anhören. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Dankeschön fürs Zuhören.
Bye.